sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallöchen, Alena.
Hallöchen, Till.
Na, wie geht's?
Mir geht's ganz gut. Ich hatte einen schönen Sommer mit lieben Menschen und freue mich, dass du jetzt überhaupt mit mir podcastest, nachdem du so viel Zeit in Schrödiland verbracht hast. Hätte jetzt auch verstanden, wenn du gesagt hättest, es reicht mir jetzt. Es reicht mir für eine ganze Weile.
Nee, das war ja nicht so lange, aber ich fand's auch schön, dass wir den Sommer zusammen verbracht haben. Zwar lautlos, aber oh, mit unseren Familien, mit unseren Kindern und, nein, nicht ganz, ich hatte nur eins dabei. Aber es war schön, dich im Sommer zu besuchen und tatsächlich auch irgendwie eine Woche lang, ich glaube, es gab so ein paar technische Sachen, aber wir haben eigentlich nicht übers Schreiben und übers Arbeiten geredet, also du hast zwischenzeitlich auf einen Anruf gewartet. Ich habe natürlich auch irgendwie so Sachen in mir bewegt. Aber eigentlich haben wir hauptsächlich über Freizeitgestalten gesprochen.
Genau, und getrunken und gegessen. Nee, wir haben eigentlich wirklich gar nicht übers Schreiben geredet.
Nee, übers Schreiben sowieso nicht. Ja. Nee, wirklich gar nicht. Ey. Wenn, dann nur über die Begleitumstände.
Mhm. Aber so haben wir alles für heute aufgespart. Ist doch super. Worüber reden wir heute, Till?
Über Selbstsabotage.
Was ist das? Warum möchtest du darüber sprechen? Was geht ab?
Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt einen aktuellen Anlass hatte, über das Thema zu sprechen. Ich habe aber den Eindruck, dass viele Dinge, über die wir so in den letzten, in den letzten 2, 3, 4 Jahren gesprochen haben, das immer wieder so berührt haben. Also dieses Thema, dass man Dinge macht beim Schreiben, vielleicht auch in der Vorbereitung des Schreibens oder des Arbeitens und so weiter, die eigentlich, mit denen man sich so ein bisschen selbst sabotiert. Und ich habe auch zum Beispiel, also mir geht es wirklich, betrifft es auch so, ich habe so die gedacht, nachdem ich das vorgeschlagen habe, ich weiß gar nicht genau, wie ich konkret in dem Moment darauf kam. Aber ich muss zum Beispiel ganz klar sagen, also ich kann ganz aktuell sagen, es geht jetzt wirklich sozusagen von bis, ich mache jetzt mal kurz das Panorama auf. Also ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit festgestellt, dass es mir nicht mehr gut bekommt, wenn ich abends Rotwein trinke. Das kennt man von älteren Menschen. Also es ist dann wirklich so, dass ich dadurch meinen Schlaf bekommt so die Qualität von so einem Sekundenschlaf auf der Autobahn, der ja auch erholsam sein kann, aber eben immer nur für eine Sekunde und der nie wirklich tief ist und aus dem man dann im besten Fall hochschreckt, wenn man so auf diesen huppeligen Rand da an der Fahrbahnbegrenzung kommt. Und genau so fühlt sich meine Nacht dann an, wenn ich 3 Gläser Rotwein trinke, nur aus ungefähr, weiß ich nicht, 3000 Sekunden Schläfen halt. Und das weiß ich vorher und ich weiß auch, dass ich heute total viel arbeiten muss. Da rechne ich den Podcast jetzt nicht mit ein. Und trotzdem habe ich mich gestern irgendwie, mein Freund Dirk hat mir am Wochenende eine sehr schöne Flasche Rotwein geschenkt. Und da habe ich auch schon gedacht, die werde ich niemals trinken können, außer ich möchte mich selbst sabotieren. Und das habe ich gestern Abend sehenden Auges gemacht, weil ich mich über irgendwas geärgert habe. Was mit der Arbeit zu tun hatte. Also das heißt, ich habe mich geärgert und habe mich dann dafür auch noch, obwohl es nichts mit mir zu tun hatte und ich es nicht verursacht habe, habe ich mich dadurch auch noch selber bestraft, also selbst sabotiert. Und als ich das Thema dir vorgeschlagen habe, habe ich kurz danach ein Foto von meinem Schreibtisch auf Twitter geteilt, den ich irgendwann, weil ich gedacht habe, ach naja, mein Gott, also jetzt irgendwie so diese Pandemie und dieser Arbeitsraum und dieses und jenes, ja, aber ich habe ja auch noch diesen Kinderschreibtisch im Keller von meinem Sohn, als er auf der Grundschule war und dann wurde ihm der irgendwann zu klein, aber für mich ist der definitiv groß genug, der hat definitiv einen halben Quadratmeter Arbeitsfläche und man, also ich habe dann kurz nachdem wir nachdem wir gemessaged hatten über das Thema, habe ich mein Telefon weggelegt und guckte an mir herab und auf meinen Knien lag ein Bildband mit Fotos, die ich irgendwie brauchte für eine Recherche, der natürlich nicht mehr auf meinen Schreibtisch passt. Der Laptop wird auf irgendeinem Stapel von anderen Sachen balanciert und es ist einfach wirklich, wo ich dann auch so gedacht habe, warum arbeitest du so und was hat dich dazu gebracht? Also was suchst du für, ja, warum sabotierst du dich selbst? Was hast du in der, was hast du unmittelbar davon? Was hast du auf lange Sicht davon? Warum lässt du es nicht einfach? Warum kannst du es nicht lassen? Und ich glaube tatsächlich, dass das auch oft mit Arbeitsschritten beim Schreiben, dass es auch damit zu tun hat, dass das Wort auch darauf oft zutrifft. Verstehst du jetzt besser, was ich meine?
Ja, ich verstehe es. Aber hast du das Gefühl, das ist quasi dann am Ende auch eine Form von Selbstbestrafung? Also hast du das Gefühl, ich habe es halt auch nicht anders verdient? Oder der Text, an dem ich schreibe, hat es auch nicht besser verdient, als an diesem kleinen Kinderschreibtisch zusammengeklöppelt zu werden? Ich meine, lebst ja fußläufig zu einem IKEA und könntest natürlich da einfach hingehen und dir einen gescheiten großen Schreibtisch kaufen und den wahrscheinlich auch irgendwo unterbringen in deinem Zimmer. Nee,
das könnte ich tatsächlich nicht, aber ich hätte ja tatsächlich, also dieses das Arbeitszimmer, was ich habe, was ich 1,5 Kilometer entfernt gemietet habe und was ich jetzt aber ehrlich gesagt nach 2 Jahren, 3 Jahren Pandemie gekündigt habe, weil ich es einfach zu selten nur noch benutze. Also es wäre sozusagen das Gegenteil von Selbstsabotage, wenn ich dieses Arbeitszimmer fleißig nutzen würde und den Platz dort ausnutzen würde. Und eigentlich ist kein Bestrafungsgedanke oder kein Bestrafungsgefühl, das kenne ich definitiv schon auch, total, aber das ist in dem Fall, kommt es aus dem Bedürfnis, eigentlich ist mir einfacher oder schöner zu machen. Also in dem Fall zum Beispiel, naja, guck mal, also du schläfst hier in diesem Zimmer, du ziehst dich in diesem Zimmer an, warum arbeitest du dann nicht auch einfach in diesem Zimmer? Guck mal, dann musst du gar nicht mehr so viel irgendwie aus dem Zimmer rausgehen. Das ist ja also kurze Wege. Also der Gedanke ist eigentlich, es mir einfacher zu machen. Auch gestern, dass ich dann irgendwie so gedacht habe, du, jetzt hast du wirklich irgendwie 2 Tage richtigen Ärger. Und jetzt machst du es dir angenehmer, indem du da irgendeinen schönen, sämigen
Rotwein dir reindengelst.
Spanischen Wein raufgießt. Und das ist ja dann alles, aber verstehst du, das ist so, ich weiß nicht, ob das dann so kurz gedacht ist. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, da ist was dran. Also Selbstsabotage, irgendwie will ich ja auch, so, irgendwie will man sich ja dann auch offensichtlich die Dinge erschweren oder sich an irgendwas hindern oder so, weißt du? Es ist genauso wie wenn man zum Beispiel jetzt ein ganz Beispiel, was wir beide kennen, wenn man die Recherche am Anfang zu lange aufschiebt für bestimmte Sachen und dann während des Schreibens recherchieren muss oder vielleicht sogar während des Schreibens merkt, dass man bestimmte Dinge hätte vermeiden oder gar nicht hätte machen können oder besser hätte machen können, wenn man dies oder jenes schon gewusst hätte, dann erfährt es dann aber sozusagen erst nach 100, 150 Seiten, weil man irgendwie einfach dachte, ach naja, ich mache es mir jetzt bequemer, ich weiß eigentlich genug, ich fange jetzt erstmal an, das andere kann ich dann immer noch nachlesen, weißt du, das finde ich ist auch so Selbstsabotage.
Ja, total, total. Wenn man zu faul oder vielleicht zu schüchtern oder auch zu ängstlich ist, in ein tiefes schwarzes Loch reinzugucken und dann einfach so tut, als wäre es nicht da für eine ganze Weile, bis es einen von hinten in den Arsch beißt. Das kenne ich auch. Und diese Aha-Momente, ich habe das auch manchmal, wenn ich mich zum Beispiel, ich würde mal sagen, ein halbes Jahr zu lange mit einem eigentlich schon wirklich kaputten Computer zum Beispiel rumquäle oder mit einem kaputten Handy
total.
Oder so. Und es ist jetzt nicht so, dass das Geld nicht da wäre, um sich halt einen neuen Rechner zu kaufen oder ein neues Handy, aber ich denke dann immer so, das geht noch irgendwie. Und dann, wenn ich dann den Schritt getan habe und mir einfach ein neues Gerät anschaffe und mich wundere, wie schnell, wie problemlos, wie irgendwie schön Dinge plötzlich funktionieren können, dass ich manchmal denke, was bist du für eine dumme Nuss? Also das ist das einzige Arbeitsgerät, das du hast. Das ist sozusagen das einzige, was du zum Arbeiten wirklich nutzt und es wäre angemessen und auch deiner Arbeit angemessen, wenn das einfach State of the Art wäre, weil du machst dir ja nicht irgendwie, bist ja nicht mehr im Kindergarten, also das darf schon alles irgendwie funktionieren und auch ein bisschen schön aussehen und so. Warum immer dieses, reicht irgendwie, geht schon, Display tausendmal gesprungen, irgendwie Touch-Ding funktioniert nicht mehr, aber geht schon. Und da fasse ich mir auch manchmal den Kopf und frage mich, warum ich es mir nicht manchmal schneller, früher, leichter mache.
Ja, total. Das hatte ich auch gerade und da hat mich wirklich also mein Sohn überzeugt, weil er meinte, du verbringst so viel Zeit am Handy. Und ich wollte ihm irgendwelche Fotos zeigen und dann mussten erstmal, also es dauerte eine Weile, bis die Foto-App sich geöffnet hat und wollte ich ihm irgendeine andere App noch zeigen und es hat sich aber abgestürzt. Dann meinte er, kannst du dir bitte mal ein richtiges Telefon, weil ich hatte noch nie in meinem Leben ein Telefon, für das ich mehr als 200 Euro bezahlt habe, weil ich halt irgendwie auch immer denke, ja, da hallen dann so Kindheitssätze nach, ich bin eh ein Kaputtmacher und kann mit meinen Dingen nicht pfleglich umgehen und darum lohnt es sich nicht. Es wird dann auch dadurch bestätigt, dass ich halt die Sachen dann verliere oder kaputt mache. Gebe ich dir total recht und natürlich habe ich mich trotzdem in dem Moment auch gefragt, also dann irgendwie zu denken, dass man sich selber nicht genug wert ist oder sich selber nicht genug wertschätzt, ist irgendwie das eine, aber ich frage mich dann immer, irgendwas muss man ja auch davon gehabt haben. Irgendwas muss ich ja davon gehabt haben und diese Selbstsabotage ist ja nicht Absicht. Und ich würde auch nicht sagen, dass es absichtliche Bestrafung ist. Ich habe eher so den Eindruck, ja, also zum Beispiel, dass man halt, wenn man mit so einem eher unbefriedigenden technischen Gerät rumhantiert und sich immer sagt, das reicht aber, dass einen natürlich die Unvollkommenheit des Arbeitsmaterials, mit dem man arbeitet, vielleicht darüber hinwegtäuscht, dass auch das, was man daran arbeitet, teilweise vielleicht irgendwie, ja, also man ist emotional sozusagen eher damit beschäftigt, dass das Ding nicht funktioniert und sich nicht so damit auseinandersetzen muss. Da ist wieder dieses schwarze Loch, von dem du sprachst, dass vielleicht die Sachen, die man darauf macht, nicht so funktionieren oder so. Mm.
Ja, kann schon sein. Also ich glaube, dass ich manchmal mich selber in so Schleifen rein sabotiere. Also zum Beispiel ganz konkret habe ich jetzt, seit ich aus dem Urlaub zurück bin, ein neues Kapitel angefangen und hänge da an einer Stelle. Und ich habe jetzt wirklich eine Woche lang auf derselben Stelle irgendwie rumgemacht und bin irgendwie nicht weitergekommen und bin darüber immer, ich will nicht sagen hysterischer geworden, weil ich das Wort vermeiden möchte, aber irgendwie habe mich in so eine Terrorschleife reingedacht von, war doch klar, du kannst es halt nicht, das wird alles doch wieder irgendwie Mist und wieso flutscht es jetzt nicht, wieso will das nicht und so. Und habe mich selber auch quasi um Erfolgserlebnisse gebracht, weil ich partout nicht davon lassen konnte, jetzt an exakt dieser Stelle weiterzumachen, weil ich mal für mich etabliert habe, ich fange vorne an und ich höre hinten auf und ich mache nicht irgendwie zwischendrin schon mal dies und dann weiter vorne schon mal das oder so, sondern ich schreibe das Ding von vorne nach hinten an einem Stück durch und wenn es irgendwo knirscht, dann muss ich da halt durch, so. Und vor 2 Tagen ist mir das echt wie Schuppen von den Augen gefallen, dass niemand das von mir verlangt. Kein Mensch möchte das, außer ich selber. Und ich kann das jetzt, diese eine Stelle, an der ich nicht weiterkomme, jetzt einfach mal liegen lassen und 3 Kapitel weiter wieder einsetzen, wo ich ganz genau weiß, wie das klingen soll, was da passieren soll, wie das enden soll, weiß ich ganz genau. Das kann ich wirklich an 2 Tagen runterschreiben und danach werde ich mich super fühlen, weil mir was gelungen ist. Und warum verdammt nochmal brauche ich eine Woche, um an diesen Punkt zu kommen und das einfach zu machen? Und genauso ist es gekommen. Ich habe das jetzt gemacht. Ich fühle mich super. Ich habe das Gefühl, es läuft wieder. Ich bin doch nicht total bescheuert und nutzlos und überbezahlt.
Oh, super, sehr schön, toll.
Ja, und dann denke ich, wieso komme ich nicht früher an diesen Punkt und wieso muss ich vorher in so eine self-deprecating Verzweiflung begeben? Ist total sinnlos. Warum das immer? Und das ist auch so eine Form von
Selbstsabotage. Ja, absolut. Und ich finde das super interessant, wie du das gerade im Grunde genommen aufklamüsert hast, indem du halt gesagt hast, dass du verhindert hast, dass du Erfolgserlebnisse hast. Und das, finde ich, ist halt so genau Das ist für mich genau die Essenz der von Selbstsabotage, weil das einfach so wahnsinnig wichtig ist. Ich meine, bevor das Buch erscheint oder vielleicht bevor man das Buch einer Lektorin schickt und die sagt, ja, ich habe in meiner langen Karriere schon Schlechteres gelesen, und bevor das Buch dann erschienen ist, muss man einfach alle Erfolgserlebnisse sich selber machen. Also alle.
Ja.
Und jede Form von Selbstsabotage, also sei es zu spät anzufangen, schlechtes Arbeitsmaterial zu haben, ein unklares oder unerreichbares oder gar kein Ziel zu haben, alles verhindert, dass man Erfolgserlebnisse hat. Und das ist so wahnsinnig. Also ich meine, weil woher sollen die kommen, wenn wir uns schon nicht darum kümmern? Niemand anders fühlt sich dafür zuständig zwischendurch und kann sich auch nicht dafür zuständig fühlen. Das geht ja gar nicht. Also es gibt sicherlich die Möglichkeit, zwischendurch immer Dinge an Menschen zu schicken und sich abzuholen, dass das irgendwie alles schon gut ist und so, aber zum Teil passt es nicht zu der Arbeitsrealität von LektorInnen und auch nicht unbedingt, also ich glaube, weder zu deiner noch zu meiner Arbeitsweise passt es halt so richtig. Insofern muss das alles aus uns selbst kommen. Es ist schade, wenn man sich das kaputt macht.
Ja. Ja, total. Also ich glaube, man kann es sich ab und zu ein bisschen leichter machen, indem man ein bisschen großzügiger mit sich selber ist. Und in deinem Fall von dem Rotwein wäre diese Großzügigkeit natürlich gewesen, heute den Podcast abzusagen und einfach auszuschlafen.
Oh.
Aber ich freue mich natürlich, dass wir trotzdem miteinander sprechen.
Ich habe
der Rotwein war bestimmt
schon
gut.
Ich hab den Podcast ja schon vor 2 Tagen abgesagt. Weil
nee, da habe ich ihn abgesagt. Nee, stimmt, nee, davor habe ich ihn abgesagt.
Wow, das ist eine lange bunte Kette abgesagter Podcasts und sehr oft steckte Selbstsabotage dahinter. Das ein oder andere Mal aber auch Sabotage von außen.
Ja,
sag mal, kannst du, weil mich das schon, also mich interessiert irgendwie, warum man das macht. Also ich glaube jetzt, bei mir ist es, glaube ich, zum Beispiel wirklich, also ich kann auch gern gleich nochmal, gern, als ob es irgendwie große Nachfrage geben würde. Ich kann auch gern gleich nochmal über meinen kleinen Schreibtisch reden, weil ich glaube, ich weiß, was dahinter steckt. Aber mir ist klar, dass du jetzt nicht erzählen willst, woran du konkret gerade, an welcher Szene du gerade geschrieben hast, aber kannst du im Nachhinein vielleicht identifizieren, so strukturell oder psychologisch oder unkonkret inhaltlich, was an dieser Szene oder was an dieser Passage, an der du hängen geblieben bist, dich irgendwie so besonders abgeschreckt und in die Selbstsabotage getrieben hat?
Ich glaube, das liegt daran, dass ich mich ein bisschen gefreut habe auf auf dieses Kapitel und dass ich da irgendwie das Gefühl hatte, ich habe da ein gutes Setting, eine gute Szenerie und es ist eigentlich, kann das total lustig werden.
Ah, okay, ja.
Und es hat sich aber irgendwie quasi ich will nicht sagen Gagdichte, weil es ist jetzt auch nicht wirklich gaggig, aber ich habe es nicht tight genug irgendwie gekriegt und das war am Ende sozusagen die Funken, die ich da sprühen sehen wollte, die sind da einfach noch nicht zu sehen und ich glaube, das kommt aber. Also ich glaube, es ist immer, ich bin mir ganz sicher, dass das passiert, aber ich war einfach nicht es ist jetzt einfach noch nicht passiert. Jetzt habe ich was anderes, irgendwie Trauriges geschrieben und es ist mir gerade leichter von der Hand gegangen. Vielleicht bin ich einfach gerade nicht so in dem Mindset, dass es braucht für so eine leichte, fluffige Szene.
Es juckt mich in der Zunge zu spekulieren, worum es sich bei dieser Szene handeln könnte oder in welchem Setting die stattfinden könnte, aber ich verkneife es mir, weil ich dich irgendwie weder aus dem Konzept noch irgendwie in Verlegenheit noch in Wut bringen will. Handelt sich um die erste Eröffnung des Beate-Uses-Sex-Shops in Flensburg 1957?
So ähnlich, nein. Die Protagonistin kommt sozusagen aus der Großstadt zurück in ihr Heimatdorf und wird dort von ihrer alten Schullieblingsfeindin, also eigentlich so ein Mädchen, das sie immer total gequält hat, und so wird sie eingeladen, so einer Party beizuwohnen, die sich dann als so eine Art Avon-Party entpuppt, also wo quasi Kosmetik verkauft werden soll.
Ja.
Und sie kommt da einfach mit so einer Großstadt-Überheblichkeit hin und hat halt schon viel gesehen und ist eher so ein Punk und guckt da so ein bisschen runter auf diese blöden Provinzfrauen, die da sich jetzt irgendwie gegenseitig Schminktipps geben und so und da irgendwelche Cremes kaufen. Und sitzt dann aber doch da und merkt, dass sie sich eigentlich wieder so fühlt wie früher in der Schule. Also, dass sie sich eben gar nicht frei gemacht hat von dieser Angst, die diese anderen Mädchen, die jetzt erwachsene Frauen sind, irgendwie, und diese Macht, die über die haben. Und irgendwie kriege ich so gerade den Ton nicht gut hin. Aber dann habe ich an was anderem weitergemacht und wie gesagt, klappt besser. Bist du zufrieden mit dieser Erklärung?
Total, und ich freue mich drauf, es zu lesen. Mir wird es langsam so ein bisschen klarer, weil du jetzt in dem Arbeitsschritt davor sozusagen gesagt hast, dass deine Erwartung sich halt nicht erfüllt hat. Also du hast erwartet, dass es dir leicht fällt und dass es dir nicht nur leicht von der Hand geht, sondern dass es dir Vergnügen bereitet. Und ich kenne dieses Gefühl ganz genau. Also es gibt so Szenen, da denkt man auf dem Papier, oh ja, das wird total, genau so wird es laufen und dann ist es schwierig. Und komischerweise, ich habe so dieses Gefühl, dass so eine komische Erwartung an sich selbst da eben zu so einer Selbstsabotage und zu so einer Schleife, dass man dann eben denkt, naja, aber diese Erwartung muss ich doch jetzt mal erfüllen. Ich muss das doch können. Ich habe das doch erwartet. Ich habe doch so Setpieces oder Kabinettstückchen, schreckliches Wort. Die kann ich doch gut. Da muss es doch jetzt gehen. Dann probiere ich es noch einen Tag und noch einen Tag. Und ein bisschen ist es zum Beispiel bei meinem Schreibtisch ganz genauso, dass ich dann halt so, also ich mag total eigentlich so, ganz ehrlich, also wenn es jetzt nicht so Vanlife und Tiny House und so, wenn es nicht irgendwelche Millennials auf Instagram und so weiter erfunden hätten, dann wäre das eigentlich total mein Ding. Also ich habe immer, ich liebe halt so alles so möglichst klein, ich möchte mich gerne so in so Ecken zurückziehen und möchte eigentlich gerne nicht auf dem Bett, sondern unterm Bett schlafen und habe dann auch so ein Selbstbild, ich brauche doch ganz wenig. Und es ist ja wirklich, guck mal, ich habe doch alles irgendwie, ich brauche vielleicht ein kleines Notizbuch und ich habe auch den winzigsten Laptop, den es überhaupt gibt, und ich nehme ganz, ganz wenig Platz weg. Und dann merke ich aber halt, das ist totaler Schwachsinn, das stimmt natürlich nicht. Ich sitze im Gegenteil mit einem Buch auf den Knien, 5 offenen Büchern auf dem und unerledigter Post und meinem Kalender und dem Kalender vom nächsten Jahr auf einem halb Quadratmeter großen Schreibtisch. Und statt daran was zu ändern, versuche ich aber genau wie du, als du da festgegangen hast, immer wieder diese Erwartung an mich unbewusst irgendwie zu erfüllen. Und diese Sabotage entsteht dadurch, dass man so wie in so einer Plattenrille früher, die einen Kratzer hat, so festhängt, oder? Mhm. Da muss man dann so ausbrechen.
Ja. Ja, im Grunde ist das ja, das ist ja auch im Grunde genau das Drama, das mich die letzten 2 Jahre begleitet hat, als ich versucht habe, ein zweites Buch zu schreiben und eine sehr konkrete Idee hatte, von der ich nicht lassen wollte, weil ich sie gut fand und auch immer noch gut finde, aber einfach sie einfach nicht rund gekriegt habe. Ich habe es einfach nicht hinbekommen und ich habe es immer wieder mehrfach sozusagen neu versucht. Und mein Selbstbild ist aber das einer Frau, die Dinge anfängt und sie dann auch zu Ende bringt und zwischendurch nicht um Hilfe bittet. So, das ist eigentlich das Bild, das ich von mir habe und das ich gerne nach außen sozusagen ausstrahlen möchte und von dem ich möchte, dass Leute sich darauf verlassen können, dass es genauso ist. Und ich will nicht sagen, ich bin daran gescheitert, weil im Grunde gibt es da ja auch kein Scheitern, aber irgendwann ist mir das quasi mit ein bisschen Hilfe von außen klar geworden, dass es überhaupt keinen Grund gibt, dass ich es mir so schwer mache. Ich muss es mir gar nicht so schwer machen. Niemand erwartet das von mir, außer ich. Ich erwarte von mir, nein, ich muss jetzt was ganz anderes machen und ich muss jetzt allen zeigen, dass ich das kann und so. Und es ist totaler Quatsch. Niemand will das. Außer ich.
Also insofern, genau, du bist nicht inhaltlich oder du bist nicht handwerklich oder du bist nicht moralisch gescheitert, aber du bist, wenn man so will, schon insofern gescheitert, als du dir einfach ein oder anderthalb Jahre unnötig Kummer gemacht hast, weil das hat dich ja belastet. Und das ist für mich dieses Element der Selbstsabotage. Das geht nicht darum, dass du dich irgendwie, du hast dich psychologisch selber demontiert, indem du dir eine schlechte Zeit gemacht hast.
Ja, total. Und jetzt schreibe ich halt sozusagen ein Buch, das, ich will nicht sagen anknüpft, aber nochmal so ein bisschen zurückkehrt in die Welt von meinem ersten Buch. Und das ist natürlich, das macht viel mehr Freude und das ist natürlich viel leichter. Und
alle haben es hier zum ersten Mal gehört.
Ja, und alle freuen sich. Also vielleicht auch nicht, aber niemand findet es schrecklich, also das zu tun.
Ja, alle, mit denen du zusammenarbeitest, sind total froh und sagen halt auch so ein bisschen, so wie du mir das erzählt hast, ich überspitze es jetzt so ein bisschen, endlich, beziehungsweise warum nicht gleich so, weißt du, was ich meine?
Ja.
Und da, also ich finde, das sagt einem halt auch wieder, dass man kann halt nicht erwarten, okay, die haben dann nach 2 Jahren, haben sie halt gesagt, also hör mal, warum machst du nicht einfach X jetzt? Aber ja, man kann halt auch nicht erwarten, dass ein jemand aus dieser Selbstsabotageschleife rauszieht. Ich meine, meine Frau wird mir hier nicht einen größeren Schreibtisch einfach irgendwie eines Tages hinstellen. Die nimmt halt irgendwie zur Kenntnis, dass ich mittlerweile meine Arbeitsfläche von diesem Schreibtisch vor ihre Kleiderschranktür und auf den Fußboden unseres Schlafzimmers ausgebreitet habe. Aber ja, wir sind ja erwachsen, also da bin ich halt selber dafür verantwortlich. Und du hast am Ende, ganz ehrlich, ich glaube, sie haben vielleicht oder wahrscheinlich versucht, zwischendurch dir die Signale zu geben.
Ja, natürlich.
Und am Ende warst du an einem Punkt, wo du dann bereit warst, selber aus dieser, selber den Tonarm aus der zerkratzten Rille zu nehmen und zu sagen, ach so.
Ja. Man, genau so war's.
Wie kann man sich früher diese Erlaubnis geben, aus dieser Schleife auszubrechen und sich nicht so, das ist jetzt für mich echt ein Erkenntnisgewinn unseres Gesprächs, also sich nicht so an diesen absurden oder einfach wesensfremden, unerfüllbaren Erwartungen, die man an sich selber hat, so festzuhängen. Also ich werd jetzt gleich, während du überlegst, was du darauf antwortest, ich wollte jetzt sowieso mit Diana in den Baumarkt gehen. Das machen wir traditionell einmal im Jahr.
Und, so romantic.
Genau, Date.
Ja, du kaufst Schleifpapier, um deiner armen Frau das Bravo-Tattoo, das sie sich appliziert hat und das immer noch zu sehen ist, von der Haut zu schmirgeln.
Ja, und meine Frau hat sich unter deiner Anleitung mit einem Bravo-Tattoo tätowiert, was so und auch unter deiner Verantwortung, was sich nicht mehr entfernen lässt. Aber da es sich um ein Herz handelt und nicht um den Rockstar for Life oder so Tattoo-Aufkleber, ist es eigentlich auch noch im Rahmen.
Ist echt krass, wie Rock'n'Roll unser Life so ist, ja.
Es ist so, ja. Ich werde im Baumarkt, ich werde mir ein paar Bretter besorgen und werde mir hier einen neuen Schreibtisch bauen. Und das wird so lange dauern, dass ich mich, weil ich auch von mir erwarte, dass ich das kann, obwohl ich es noch nie probiert habe, aber du, wer weiß, ich meine, mal gucken. Und es wird so lange dauern, dass ich mein Buch nicht schreiben kann und muss.
Und darüber wirst du vor lauter Wut und Kummer 2-3 Flaschen Rotwein dir die Birne zwiebeln und
Und nie wieder schlafen.
Nie wieder schlafen. Und dann ist aber eigentlich auch egal.
Mehr Zeit zum Podcasten.
Ja, eben, siehste. Ach du, keine Ahnung. Ich glaube, man muss echt lernen, sich ganz peinlich immer mal auch für die Selbstverständlichen und die kleinen Dinge irgendwie selber abzufeiern. Ich glaube.
Geht das wirklich?
Ich weiß nicht. Ich habe ja jetzt, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast auf Twitter. Ich kriege ja immer so Werbung reingespielt für so eine komische App, wo man, wenn man ein Alpha-Male, ein Alpha-Mann werden möchte, so bestimmte Bücher lesen soll und so bestimmte Regeln zu befolgen hat. Ja. Um also ein besonders erfolgreicher,
Mach in deinem
toxischer,
Bett.
toxischer Mann zu werden. Und ein Tipp beziehungsweise ein Buchtitel ist Mach dein Bett, wo ein Navy SEAL die 9 wichtigsten Regeln für ein glückendes Leben zusammengefasst hat, die er in der Army gelernt hat. Und eine davon ist eben, dass man jeden Morgen sein Bett machen soll. Und ich mache natürlich jeden Morgen mein Bett, aber ich habe mich dafür noch nie ich habe mir noch nie selber salutiert hinterher und gedacht, gut gemacht, hast du jetzt echt, guck mal, das hast du jetzt schon mal hingekriegt, jetzt kannst du auch die Welt erobern oder, keine Ahnung, einen Regime-Change im Irak herbeiführen oder wie auch immer.
Jetzt kannst du auch irgendwie, jetzt kannst du auch eine Hochzeit mit Zivilisten überfallen, Entschuldigung. Jetzt kannst du
ein paar Drohnen irgendwie abballern, egal. Jedenfalls, nein, aber ich habe daraus, ich finde es natürlich mega affig, dass junge Männer auf der Schwelle zum Alpha-Male-Dasein einen anderen Mann brauchen, der ihnen das sagt mit gewichtiger Miene, was ihnen ihre Mütter jahrelang predigen und was ihnen scheißegal war. Und plötzlich ist es aufgeladen mit so einer Bedeutung. Aber ich habe, um das jetzt mal positiv zu wenden, daraus mitgenommen, ja, ich mache halt eh jeden Morgen mein Bett und ich habe es halt immer gemacht und nie drüber nachgedacht. Und jetzt mache ich halt mein verdammtes Bett und hinterher denke ich, das hast du, so, denke ich so ganz bewusst, schau mal, Alena, das hast du jetzt schon mal geschafft, das hast du gut gemacht. Und so versuche ich die kleinen Dinge, die ich so über den Tag ganz selbstverständlich mache, innerlich so ein kleines bisschen quasi, dem so ein kleines Kränzchen aufzusetzen. Und so versuche ich das jetzt vielleicht ab und zu auch beim Schreiben zu machen. Wenn mir was gelingt, es nicht für selbstverständlich nehmen, sondern sagen, hey, guck mal, well done. Und wenn mir was nicht gelingt, mich möglicherweise nicht so ewig dran aufhalten, sondern halt was anderes machen, was gelingt. Weiß nicht, es war jetzt viel Gelaber.
Nee, überhaupt nicht, kein bisschen. Also, ja, ich weiß nicht, also irgendwie das...
Mach dein Bett, Till. Aber du machst doch dein Bett. Niemand macht so ordentlich und schön dein Bett wie du.
Nee, das stimmt überhaupt nicht. Ich meine, du hast mir und meiner Tochter Anfang August deine Wohnung in Berlin für einige Tage zur Verfügung gestellt, weil du noch außerhalb der Stadt warst und ich habe im Bett eines deiner Söhne geschlafen, weil ich mich nicht getraut habe, mich in dein Bett zu legen, weil es so außerordentlich gut gemacht war und offensichtlich auch einfach nach der Art, wie du es immer machst, dass ich mich nicht getraut habe, dass irgendwie, also ich habe ruhig gedacht, das kann ich danach nie wieder herstellen.
Ja, ich freue mich so ehrfurchtsvoll.
Ich habe wirklich ehrfurchtsvoll gemachten Bett wie vor so einem Altar oder so gestanden.
Ja. Das ist mein Tempel.
Ich schaffe das. Das ist tatsächlich wahr. Also das denke ich auch schon. Ich habe das gestern tatsächlich aufs Schreiben bezogen auch gemacht. Und zwar habe ich erst, das war wirklich mal so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh wow, mein Instinkt hat mich sozusagen gerettet. Das war keine bewusste Entscheidung. Ich habe einfach wirklich von dem aktuellen Projekt, was ich jetzt abschließen will, da fehlt jetzt wirklich noch so der, ja, wie soll ich das nennen? Also da fehlt noch mal so eine Idee gegen Ende und da fehlt auch noch mal so eine alles zusammenführende, schon auch noch mal so ein Kraftakt vielleicht. Und ich habe so den Eindruck, dass es doch teilweise zerfasert, teilweise ganz schön Kraut und Rüben ist, teilweise so ein bisschen durchhängt und scroll dann immer so durch mein Word-Dokument am Rechner und habe dann so das Gefühl gehabt, ach man, das wird alles nichts und es ist irgendwie nichts und nicht genug und so und habe dann aber auch gemerkt, ich verliere den Überblick und habe mich dann wirklich, wie wir das ja auch schon mal besprochen haben, dass du das am Ende machst und empfiehlst, ich habe zumindest jetzt so diese ersten 3/4 oder 80 oder 90%, die ich habe ich dann mal ausgedruckt. Und das war natürlich ein unglaublicher Kraftakt, zum einen, weil die Laserdruckerluft in meinem, der steht auch noch im Schlafzimmer, neben dem winzigen Schreibtisch. Also die Laserdruckerluft war eigentlich nicht mehr zu atmen gegen Ende. Ich habe vor Feinstaub wirklich, bin ganz rammdösig geworden, ganz bregenklüdrig, wie man hier sagt.
Es lag gar nicht am Rotwein, es lag am
Das kam alles Laser, noch, das kam alles ja. noch on top. Perfect Und dann, Storm. Habe ich dieses, also erstmal hat mir dieser völlig absurde Papierstapel dann Der hat mir die Erlaubnis gegeben, kurz innezuhalten und zu sagen, wow, okay, doch eigentlich eine ganze Menge Arbeit. Und dann bin ich in den Schreibwarenladen gegangen und habe drei farblich kodierte Post-it-Stapel gekauft und habe mir die Kapitel an die Wand vom Schlafzimmerschrank, ich habe sie an den Schlafzimmerschrank geklebt und habe sie nach unterschiedlichen Farben kodiert, um mir das anzugucken. Und irgendwie, ich habe also tatsächlich nur so handwerkliche, eigentlich so Bürotätigkeiten rund um das Manuskript gemacht. Aber die haben mir die Erlaubnis und die Einladung und die Möglichkeit gegeben, danach zu sagen, ach, guck mal, das erstens hast du doch ganz schön viel gemacht und zweitens, so schlecht ist es doch gar nicht und drittens, guck mal, jetzt hast du sogar einen Weg gefunden, dir nochmal zu visualisieren, wo du wirklich noch was konsolidieren und ergänzen kannst und so.
Ja, hat es geholfen?
Total, total, aber es war wirklich so ein, es war sozusagen so ein, es war ein Frustrationsakt, der aber dazu geführt hat, dass ich mir am Ende, salutieren konnte und mich wirklich wie so ein richtiger Alpha-Autor. Nee, es war schon, nee, habe ich nicht. Ich habe einfach Beta-Mindset. Das ist, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist auch nur damit, also an alle Betas da draußen, wir sind die heimlichen Herrscher und man kommt damit irgendwie auch ganz gut über die Runden. Ich sag's, wie es ist.
Auf jeden Fall. Ich finde, deine Jawline ist mega Alpha, aber das ist ein anderes Thema.
Es ist nett, dass du es sagst, ist aber auch wirklich das Einzige. Das ist auch wirklich das Einzige. Und mein Hubschrauberlandeplatz.
Ja, der auf jeden Fall. Und deine Maßanzüge.
Also, am Hinterkopf meine ich. oh Mann, Alena, ja. Also ich habe mir hier auch noch aufgeschrieben, dass für mich ist natürlich auch so, ich finde zum Beispiel, dass Prokrastinieren eigentlich nicht Selbstsabotage ist, weil für mich immer der Moment ist, wenn ich merke, dass ich so in Prokrastination komme. Das erkläre ich mir inzwischen so, dass irgendwas in mir arbeitet und dass ich das offenbar, und das kann ich mir dann schon zugestehen, da breche ich aus dieser Anspruchshaltung mir selbst gegenüber aus, da kann ich dann so sagen, das brauche ich jetzt offenbar. Geht es dir auch so oder hast du dich immer noch dafür?
Nee, ich hasse mich total, aber ich habe, glaube ich, wirklich, echt? ich habe ein totales Ablenkungsproblem. Ich schaffe es nicht und ich müsste wahrscheinlich mir wirklich selbst so ein Regime auferlegen, aber ich schaffe es einfach nicht, mir dieses Regime aufzuerlegen, mein Handy einfach mal stundenweise wirklich auszumachen, wegzulegen, den Browser nicht zu öffnen und nicht auf Twitter rumzuhängen oder irgendwo anders. Und ich schaffe es aber nicht mal, diesen Schritt zu gehen und es erfüllt mich mit wirklich großem Selbsthass. Manchmal schaffe ich es eben einfach nicht, mir selber diese Disziplinierungsmaßnahmen aufzuerlegen, wie meine eigene. Ja, das ist dieses sich selbst der eigene Coach sein, aber am Ende irgendwie zu faul fürs Coaching, weißt du? Und,
zu faul, um zum Coaching zu gehen oder ja, durchzuführen? Beides.
Sowohl als beides. Beides. Und manchmal ärgert es mich auch, dass ich denke, wieso muss man eigentlich alles selber machen? Selbst sich irgendwie sein eigener Chef zu sein, ist manchmal auch gar nicht so einfach, wenn man sich selbst so ein schlechter Mitarbeiter ist, sagen wir mal so. Oder wenn man sich selbst ein schlechter Chef ist. Wenn Chef und Mitarbeiter beide irgendwie abkacken und dann auch noch dieselbe Person sind, ist es echt nicht so einfach.
Ja, das stimmt, absolut, ja. Ich versuche das halt wirklich so umzuwidmen dann. Also wenn ich merke, dass ich mich ablenken lasse, dann versuche ich mittlerweile diese Ablenkung irgendwie so zu umarmen und zu sagen, okay, dann lasse ich mich jetzt ablenken, dann lasse ich mich aber auch bewusst ablenken. Und dann bleibe ich jetzt so lange auf Twitter, bis ich wirklich zum fünften Mal an dem gleichen Meme vorbeigescrollt bin, in der Hoffnung, dass die Timeline sich irgendwie nochmal refresht und was Interessantes rauswirft. Also dann stehe ich sozusagen mir selbst gegenüber auch dazu und mache es dann auch, bis ich es nicht mehr brauche, sozusagen. Das habe ich inzwischen, das ehrlich gesagt, ja, da habe ich irgendwas ist da bei mir, vielleicht auch so eine Art Selbsterhaltungstrieb oder vielleicht bin ich auch, ich habe ja früher wahnsinnig viel Zeit mit so tagsüber mit Fernsehen, Fernsehserien gucken verbracht. Und das hat wirklich zum Beispiel dazu geführt, dass ich die Fernsehserie King of Queens, die ich, sage ich hier ganz offen, nach wie vor die unterhaltsamste und lustigste Fernsehserie finde, die es überhaupt jemals gegeben hat und ich immer gucken kann, aber ich kann sie nicht mehr gucken, ohne an Andrea Nahles zu denken, weil ich mir einmal... Ja, das ist wirklich, das ist fast 20 Jahre her, also 18, 19 Jahre her, dass Andrea Nahles den Rücktritt von Franz Müntefering herbeigeführt hat, indem sie sich bei der zu einer Kampfabstimmung über den Generalsekretärinnen Posten der SPD hat kommen lassen, gegen den Willen vom Franz. Und dann ist er zurückgetreten und dann konnte sie aber den Generalsekretärinnen Posten letztendlich auch nicht antreten und ist eigentlich mit Schimpf und Schande bedacht worden und musste zurück ins Parteiglied und so weiter. Und ich habe damals für Brigitte angefangen, eine Langzeitbeobachtung über sie zu machen und habe sie irgendwie diesem ersten
also
Jahr
nicht wegen
nach
Andrea
dieser
Nahles, aber Langzeitbeobachtung the worst.
Ja, nach diesem Desaster und habe ich sie so alle zwei Monate oder so in Berlin getroffen und mich mit ihr unterhalten und haben so insgesamt über die Arbeit in der Politik und über ihre Biografie und wohin, woher und so weiter. Und das dann tatsächlich am Ende zu schreiben, also ich habe mich insofern selbst sabotiert, als ich viel zu spät dann damit angefangen habe, weil ich es einfach, ich hatte, es war so viel und ich wusste irgendwie gar nicht genau und dann muss man auch mal so schrecklich psychologisieren und ich sehe mich noch in unserer vorigen Wohnung im Wohnzimmer sitzen und dann immer so denken, naja gut, also guck mal, jetzt ist es morgens um neun, alle sind aus dem Haus, meine Tochter war noch gar nicht geboren, das Kind, der Sohn war in der Kita, jetzt ach, guck mal, du guckst bis 11, guckst noch zwei Folgen King of Queens, bis 10, dann fängst du an. Und dann so, dass ich dann gedacht habe, naja, komm, also jetzt um 1 isst du was, jetzt und bis zum Mittagessen guckst du noch King of Queens. Und dass ich dann so gedacht habe, naja, 15 Uhr, jetzt kommen die bald alle wieder und dann, ja, dann gehe ich ins Esszimmer und dann fängst du aber auch wirklich an. Und irgendwann war es dann so, dass ich gedacht habe, komm, bis 9:30, 21.30 Uhr, dann kannst du immer noch, wenn du vor 22 Uhr anfängst, dann wirst du auch vor 3 oder 4 Uhr morgens wahrscheinlich fertig mit einer Rohfassung. Und ich habe mir wirklich, ich habe einfach 40 Folgen King of Queens geguckt und habe mich jede Sekunde unwohler gefühlt. Und seitdem muss ich jedes Mal an diesen grauenvollen Selbstsabotage, es war wirklich ein Akt der psychologischen, handwerklichen und körperlichen Selbstzerstörung. Es war so grauenvoll, es war so furchtbar.
Aber ist dieser Text, du hast ihn irgendwann geschrieben und er ist erschienen, oder nicht? Oder hast du ihn
Er ist erschienen, gesagt, aber ja. Nein, der Text ist erschienen, auch mit Hilfe meines damaligen Chefes ist er noch ein, zwei Mal anders geschrieben worden, aber er ist nicht verfügbar, weil Franz Müntefering ihn aus allen Archiven aus der Gruna und Jahr Pressedatenbank und so weiter hat löschen lassen. Ah. Aber insofern außer Spesen nichts gewesen, sage ich mal.
Ja, aber du hast deinen Teil beigetragen zum Untergang der SPD und dafür kann man dir heute noch gratulieren und auch dankbar sein irgendwie auf eine Art.
Ich habe damals zu meinen Freundinnen gesagt, Andrea Nahles wird die nächste Bundeskanzlerin oder wird Bundeskanzlerin in ihrem Leben eines Tages. Und bin für, hier ist der erste Laubbläser des Jahres, Alinga, ist das nicht entzückend? Und nein, jetzt kriegst du deinen Herbstblues.
Wegen ich krieg so ein bisschen Herbstblues.
Ist das schlimm?
Ja. Der Laubbläser. Nee, ich stelle es mir irre befriedigend vor. Ich stelle mir ja manchmal vor, wenn das Schreiben quält, dann denke ich immer, warum habe ich nicht, also naja, das klingt jetzt irgendwie schrecklich. Aber dann stelle ich mir vor, es wäre schön, einmal in der Woche einfach so einen Job zu haben, wo man sich Kopfhörer aufzieht und schöne Musik hört und dabei was super Befriedigendes tut, nämlich zum Beispiel Laub wegpusten. Deswegen verbinde ich Laubbläserei.
Mach doch, belohn dich damit. Leg das, wenn du zwischendurch merkst, deine Gedanken schweifen ab, greif nicht zum Handy, sondern zum Laubbläser.
Zum Laubbläser, ja.
Geh raus, blas Laub. Und ich bin damals so verlacht worden wegen dieser Andrea Nahles Prognose. Aber ganz ehrlich, wirklich, wie nah ist sie dem gekommen? Weil ich meine, sie hätte die SPD-Vorsitzende sein können, die 2021 in die Bundestagswahl geht, wenn sie nicht von der SPD und von der Springer-Presse demontiert worden wäre. Und,
absolut, absolut.
25% wie, ich vergesse den Namen immer, hätte sie auch bekommen.
Ja.
Also insofern.
Ich finde deine Prognose auch finde ich absolut nachvollziehbar und es hätte so kommen können, definitiv.
Du, es kann auch immer noch so kommen, weil ich meine, wer weiß, wie es in ein paar Jahren aussieht.
Oh, das so. Finde ich so eine super Revenge-Story. Ich fände es so geil, toll, wenn Andrea Nahles nochmal so ein Comeback hätte und einfach und die ganze SPD-Boygroup da irgendwie niedermetzelt und den Laden übernimmt. Ich fände es total gut.
Ja, das wäre schon super. Mhm. Dann mache ich ein Buch aus meiner Langzeit. Ich habe nicht mal mehr die Notizen.
Ich freue mich auf deinen neuen Schreibtisch, den du dann hoffentlich auch präsentieren wirst, nachdem du ihn gebaut hast.
Das mache ich natürlich, klar, absolut. Ich werde vom Hagebaumarkt Parkplatz ein paar angebrochene Europaletten mitnehmen und darauf werde ich ein richtig disziplinierter Autor sein.
Du bist ja in Wahrheit total diszipliniert, aber das wollen wir nicht weiter vertiefen.
Ja, es ist interessant, dass wir doch heute einige Male in militärischen Metaphern, du hast ja auch, du hast nach einem Regimewechsel gerufen. Ja. Also das ist auch ein, du hast gesagt, du möchtest ein neues Regime, das ist natürlich ein Ausschnitt aus dem Podcast, der außerhalb des Kontextes alarmierend klingt. Es war viel von Salutieren die Rede und jetzt am Ende von Disziplin.
Ja, und von Niedermetzeln.
Und von Niedermetzeln. Und ich wollte im Grunde genommen auch noch mal kurz anmerken, dass wir sind dann vorhin davon abgekommen. Ich fürchte ja so ein bisschen, wir hassen ja beide, darüber haben wir schon mal gesprochen, diese wahnsinnig abgedroschene Schreibweisheit, Kill your darlings first, zu Deutsch. Metzle deine Lieblinge zuerst nieder. Mm. Aber vielleicht ist es tatsächlich so gemeint, dass man eben genau, vielleicht sind die Lieblinge, die man niedermetzeln soll, die Erwartungen, die man so gerne an sich selber hat.
Okay, wow. Das ist ein schönes Schlusswort.
Nein, ich kann dem nichts hinzufügen. Aber es ist ein Schlusswort. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir wie immer uns in alter Frische wiedersehen und weiter podcasten.
Wiedersehen und dann doch wieder absagen, wegen Selbstsabotage. Aber vielleicht diesmal ja nicht.
Ganz genau.
So machen wir es. Tschüss, Till.
Freue mich. Bis dann. Tschüss.